Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo liebe Niemand wird verurteilt AbonnentInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Maria und ich haben ja lange überlegt und gehadert und ihr seid auch immer noch herzlich willkommen bei Patreon zum Beispiel uns einen Kommentar zu hinterlassen oder uns auch eine Mail zu schreiben an die E-Mail-Adresse
niemandwirdverurteilt@gmail.com. Diese krasse, unmerkbare, geheime E-Mail-Adresse.
Wie soll die zu dem Podcast gehören?
Auf jeden Fall. Ich will mich auch nochmal entschuldigen, dass ich die so extra kompliziert gemacht habe.
Naja, gut, okay. Musst du selber wissen. Auf jeden Fall an dieser Adresse könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben. Falls ihr noch Ideen habt, was ihr hier auf Patreon noch von uns hören wollt, außer Lindy-Folgen, weil wir nicht immer Lindy-Folgen machen können und wollen. Und heute haben wir uns mal überlegt, es ist sehr witzig, wir saßen letztes Mal hier zusammen und haben uns den Kopf zerbrochen. Was können wir noch machen? Was können wir unseren AbonnentInnen irgendwie noch für eine Special-Folge für die Patreons, aber auch für die Apple-Abonnenten? Wir müssen denen doch irgendwas bieten, die müssen doch noch was Besonderes kriegen und so. Und haben uns die Köpfe zermartert und hatten dann immer so Ideen, die waren immer so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, irgendwie ich hatte die Idee, ich könnte auch von meinen Lieblingsplatten erzählen, Maria dann zurecht so, naja, Nils, also so, das ist jetzt auch nicht so super aufregend. Und das stimmt und das war wirklich, und wir haben, wir sind wahnsinnig geworden. Bis Maria heute die Idee hatte, weißt du was, lass uns doch einfach auch nie wie viel Folgen für AbonnentInnen machen. Und das probieren wir jetzt aus. Wir machen jetzt einfach nie wie viel für euch hier, aber exklusiv.
Und ich muss dazu sagen, dass ich die Idee nicht von ungefähr hatte. Ich selber habe ein paar Lieblingspodcasts, die auf Patreon auch sind. Und die haben tatsächlich einfach ganz normale Folgen auf Patreon, die anderen dann nur nicht hören können. Ja. Also die haben dann auch pro Folgen immer so Themen und dann gibt es einfach ein paar Themen, die sind nur bei Patreon, ein paar Themen, die sind halt frei zu hören, aber es sind an sich keine anderen Folgen, da passieren keine anderen Inhalte, sondern wirklich einfach nur mehr vom Podcast.
Genau. Und deswegen machen wir das jetzt heute mal.
Machen wir natürlich nicht immer, weil wir machen auch Lindy dazwischen, aber es, also eine Sache an unsere Lindy-Fans, und ich bin keiner. Es gab zu Recht ein paar Anmerkungen, dass Menschen uns gerne unterstützen wollen und auch gar kein Problem haben, wenn sie das nur machen, ohne was von uns zu hören, weil nicht jeder Nivi-Führer ist ja auch Lindy-Fan. Und wir möchten gerne den Leuten, die keine Lindy-Fans sind und so lieb sind und uns finanziell unterstützen, was uns wirklich super, super hilft. Wir überlegen zum Beispiel gerade nur mal so für euch ein Kameraset anzuschaffen und vielleicht auch mal die ein oder andere Folge mit Kameras aufzunehmen und da ein paar aufregende Sachen für euch zu machen. Deswegen, das hilft uns total und wir sind super dankbar, aber natürlich gibt es dann für manche Leute sozusagen die Lindy und für manche nix, die Lindy einfach nicht so gerne hören oder für die, dass die da auch gar nicht verstehen, was da los ist, weil sie nicht von WMAV kommen. Und deswegen würde ich vor allem gerne, Nils könnte immer Lindy machen, aber ich würde vor allem gerne wirklich auch regelmäßig andere Sachen als Lindy auf Patreon machen. Also eine gute Mischung und deswegen gibt es für euch heute einfach eine Nivifil-Folge, die nur ihr hören könnt.
Genau. Patreon und Apple Boy. Exclusive. Machen wir jetzt hier eine Folge Nivifil und haben auch schon ein Geheimnis, eine Frage aus meinen Insta-Stories gefischt und ausgesucht, über das wir heute sprechen möchten.
Passt auf. Leute, ein Thema, mit dem ich auch mein ganzes Leben schon struggle. Ich frage mich gerade was, das würde ich gerne euch fragen, aber ihr könntet es mir nur sehr zeitversetzt beantworten.
Ob die Kinder, die draußen
im Hof spielen, ob die uns nur mich gerade verrückt machen oder auch die HörerInnen.
Das ist krass,
ich mache mal ganz kurz das Fenster zu.
Okay. Moment. Dass hier abends irgendwie die Kinder, die brüllen ja auch immer zu und sich gegenseitig abmurksen. Und das ist, ich weiß nicht, ob Kinder überall so klingen, aber hier klingen sie ganz besonders so. Ich habe ja selber auch ein Kind, aber auch lange her, dass die so alt war. Die wird jetzt nächste Woche 22. Das ist doch der Wahnsinn. Ich glaube, einen Tag, nachdem diese Folge erscheint, wird die 22. Crazy. Super crazy.
Crazy shit.
So. Fenster ist zu.
Folgendes Geheimnis hat jemand geschickt. Ich versuche mal meine Nicht-Computerstimme. Du hast ja letztens gesagt, dass ich so Roboter habe.
Ja, dann werden wir dir alle sehr zu Dank verpflichtet.
Therapeutin will nur über mein Übergewicht reden, fühle mich sehr unwohl, ansprechen hilft nicht.
Das finde ich eine interessante Story. Man hört das ja auch immer wieder von TherapeutInnen, die auf so eine gewisse Art übergriffig sind. Und zwar, weil die, ich meine auch, und das ist jetzt kommt erstmal, also das ist ja etwas, was ihr liebt, wenn ich mal so Sachen sage, die sich noch keiner getraut hat zu sagen.
Ich glaube,
das ist eine Erkenntnis.
Ich glaube, hier ist die Rubrik, nach der wir seit Jahren suchen, hat sich endlich manifestiert als Captain Obvious Rubrik.
Nee, es ist einfach, endlich sag's mal einer. Die Rubrik ist endlich sag's mal einer, Nils. Und zwar, TherapeutInnen sind ja auch nur Menschen.
Jetzt hör auf. Nils?
Ich weiß.
Nils, ich leg auf.
Ich weiß, diese Halbgötter in Weiß, oder manchmal sind sie auch,
also,
bei TherapeutInnen sind sie auch gerne in Korall gekleidet, glaube ich.
Nee, ich möchte, also ganz ehrlich, wenn ich einen Termin bei einer Therapeutin habe und die kommt ganz in Weiß.
Aber ganz in Korall ist okay, oder was?
Ganz in Korall.
Oder Beige, okay. Ich glaube, Beige ist auch eine gute, also nicht Beige, sondern so eine Naturfaserfarbe.
Können wir ganz kurz mal darüber sprechen, wie du Beige sagst?
Beige. Sie sagt das extra, ich finde es so witzig. Ja. Beige. Du findest das immer schlimm, wenn ich Sachen falsch ausspreche, ne?
Also ich finde es nicht so schlimm, wie du es findest, wenn ich Sachen falsch ausspreche.
Ja, aber ich mache es ja auch immer extra.
Na klar.
Du findest es halt.
Ich ja auch.
Du findest es aber nicht witzig, wenn ich es extra falsch. Also du bist dann so genervt irgendwann, weil ich es dann so oft mache.
Nö. Ich finde es nicht so witzig,
ja.
Aber ich bin auch nicht genervt.
Kommt drauf an.
Aber findest du es jetzt, also du dachtest jetzt, pass auf, wenn ich jetzt beige anders ausspreche, ist so ein Riesengag.
Ich finde es mega
so
witzig.
Witzig.
Beige. Ist doch witzig, das so zu sprechen.
Naja.
Ich meine aber auch
Fall,
nicht richtig beige. Ich meine eher so ein, wie heißt so diese Farbe, die so Naturleinen hat.
Ja, so, ja. Ich weiß schon, was du meinst. So Sandfarben.
Wie nennt sich das?
Keine
ja.
Ahnung.
Gibt gar
ich glaube schon beige.
Erd. Weiß ich auch nicht.
Nee, Erde ist dunkel.
Leinen, wahrscheinlich ist Leinen die Farbe. Leinen heißt wahrscheinlich die Farbe.
Ist das nicht dieser TikTok-Trend, diese Vanilla-Girls oder so, die alle nur in so Erdtönen?
Ja, aber es gibt ja auch so eine Nazi-Bewegung, die das so machen.
Okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass Nazi-Bewegungen ganz kategorisch sich alle möglichen Sachen irgendwie so annehmen.
Ich fand es am besten, als Nazis plötzlich angefangen haben, mit Scherben rumzulaufen, mit Tonsteinen Scherben auf ihren Demos zu laufen. Ne? Pfeifen. Naja.
Naja, aber lass uns da bitte nicht hängen bleiben. Das ist ja hier ein Safe Space.
So, also.
Therapeuten sind auch nur Menschen.
Therapeuten sind auch nur Menschen. Ich glaube, dass manche TherapeutInnen für manche Dinge kein Verständnis haben. Also das ist für sie nicht so richtig checkbar, nicht so richtig nachvollziehbar. Und was sie dann machen ist, also manche TherapeutInnen challengen sich dann selbst und versuchen dann eben doch an einen Ort zu gehen, wo sie es verstehen oder zumindest ein abstraktes Gebilde aufzumachen, in dem sie es nachvollziehen können. Aber ich glaube, es gibt auch TherapeutInnen, die dann so dagegen argumentieren, wo das gerade ihnen irgendwie erzählt wurde und die dann immer so, nee, also das kann nicht sein, irgendwie so nach dem Motto. Das ist ja so eine ähnliche Situation, in der unsere Posting-Person hier gerade steckt.
Ja, also wir können jetzt natürlich generell über TherapeutInnen sprechen, was ich auch total interessant finde.
Aber
weil,
du möchtest über was anderes sprechen.
Nee. Also ich will nur sagen, für mich gibt es so zwei Perspektiven. Die eine ist halt auch die, ich habe ja auch Erfahrungen mit TherapeutInnen gemacht und hatte auch welche dabei, wo ich dachte, what? Aber eine andere Perspektive wäre halt, dass ÄrztInnen, zu denen ich jetzt TherapeutInnen zähle, generell oft bei
generell oft ist gut.
Generell oft bei dicken Menschen alles aufs Dicksein schieben.
Ja.
Also nicht nur mentale Probleme wie bei TherapeutInnen, ja, sondern auch körperliche Probleme und so weiter. Und das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz furchtbar.
Ja.
Und wir wissen jetzt natürlich nicht, worum es hier genau geht, logischerweise. Aber Therapeutin will nur über mein Übergewicht reden, fühle mich sehr unruhig. Das alleine fände ich schon doll, weil das Ding ist halt eine gute, und das sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich das nicht gelernt habe, aber ich halte das irgendwie für Allgemeinwissen, dass in einer guten Therapie redet ja erstmal vor allem der oder die Patientin.
Ja.
Und bestimmt auch die Themen.
Ja.
Und bestimmt sozusagen vielleicht auch mit natürlich leichter Lenkung, worüber die Person sprechen will.
Ja.
Und eine gute Therapie ist doch eine, wo man quasi nahezu im Eigengespräch auf die Dinge kommt. Und natürlich gibt es Denkanstöße und ich hatte zum Beispiel auch Hausaufgaben, die sehr gut waren, aber ich bin ja nicht hingekommen und habe gesagt, ich möchte über meinen Vater reden und meine Therapeutin sagt, wir reden jetzt erstmal über dein Gewicht. So. Ja. Also so darf es halt nicht, also so geht es halt nicht.
Ja.
So. Und wenn ich da sitze und sage, ich habe ein Problem mit meinem Gewicht oder ich habe ein Problem mit meiner Selbstwahrnehmung wegen meinem Gewicht und wir reden dann darüber, natürlich, aber das klingt, und dann vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich am krassesten, ansprechen hilft nicht.
Ja. Das sind ja auch ein krasses.
Das heißt, die Patientin oder der Patient, das kann ich tatsächlich auch überhaupt nicht hier ablesen, ist ja auch egal, hat das angesprochen, was übrigens schon richtig, richtig
unangenehm ist.
Und mutig.
Ja.
Weil das ist ja für viele, nicht für alle, für viele ist ja ihr Gewicht ein schwieriges Thema. Und in der Therapie sitzen ist man so eine ganz besondere Art, für die, die es noch nicht gemacht haben, ich habe es so empfunden, auf eine ganz besondere Art in einer Mischung aus super verletzlicher Situation, wo man so ganz unsicher ist und gleichzeitig ja eigentlich in Safe Space. Aber man sitzt vor einer fremden Person und muss sich überwinden, und zwar nicht nur zu erzählen, dass man was hat, sondern auch oft, finde ich, okay, also zu finden oder damit fein zu sein, dass das, was man hat, reicht.
Ja.
Um bei einer Therapeutin zu sein.
Ja.
Also ich kann das von eigenem Leib, ich weiß nicht, wie es dir dagegen erzählen, dass das gerade am Anfang auch wahnsinnig unangenehm ist, man sich tierisch überwinden muss. Und wenn dann jemand in diese Melange noch was reinwirft, was einen quasi, also ich weiß nicht, ob die Therapeutin versucht, alles immer darauf zurückzuführen.
Ja.
Oder wie das kommt, dass das Thema immer wieder angesprochen wird. Aber spätestens, wenn ein Patient oder eine Patientin sagt, darüber, ich fühle mich nicht wohl, darüber zu sprechen, muss man doch zumindest erstmal für eine Weile Abstand nehmen.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich finde aber den Gedanken, wenn man ihn mal weiterspinnt, auch wenn ich erstmal auf der Seite des Patienten, der Patientin in diesem Fall bin, wenn man es mal weiterspinnt, ist natürlich, kann man, finde ich, schon die Frage stellen, du hast das jetzt so kategorisch abgetan, aber ich finde, man kann schon die Frage stellen, inwieweit ein Therapeut oder eine Therapeutin ein Gespräch auch lenkt und Themen vorgibt und eben nicht einfach nur dem Erzählfluss des Patienten, der Patientin folgt, weil die meisten Leute kommen ja nicht zu TherapeutInnen und sagen, ich will einfach hier 10 Stunden lang frei von der Leber alles erzählen und dann gucken wir mal, ob es irgendwas zu tun gibt, sozusagen. Sondern es gibt ja meistens auch eine konkrete Problemstellung. Und,
ja,
und da muss man ja ein bisschen dran arbeiten. Da muss man ja dann auf ein Thema kommen und natürlich dem Patienten oder der Patientin auch helfen oder die manchmal so ein bisschen leiten, um auch an dem Thema zu bleiben oder auf das Thema zu kommen.
Ja.
Oder eben auf Dinge, die das Thema betreffen.
Ja, aber ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich das klarstellen möchte. Weil ich stimme dir zu und ich stimme dir nicht zu. Wenn ich jetzt...
Das gefällt mir als Klarstellung.
Wenn ich jetzt deine Patientin wäre.
Gott bewahre, aber ja,
ja,
okay.
Naja, lass uns doch kurz mal.
Okay, ja, ja, ich bin jetzt dein Therapeut. Okay.
Genau, und wir sind in der ersten Stunde und da fragst du mich dann irgendwie, was mich beschäftigt oder was ich lösen will.
Was beschäftigt Sie, Frau Lorenz Bogelberg?
Nee, du würdest dann Frau Bogelberg sagen.
Naja, Frau Bogelberg.
Und dann würde ich dir erzählen, was ich sozusagen für Probleme habe.
Ja.
Und dann ist es natürlich richtig, dass du im Gespräch mit mir dann erstmal natürlich auch Sachen abhaken musst.
Mhm.
Aber nicht, du stellst mir aber eigentlich keine inhaltlichen Fragen, sondern nur Leitfragen. Weißt du, was ich meine? Also du sitzt mir da nicht gegenüber und sagst, ist vielleicht was Schlimmes mit ihren Eltern passiert, sondern du fragst dann einfach die ganze Zeit weiter nach, und wo glauben sie, kommt dieses Gefühl her? Und ist da vielleicht mal was passiert und so weiter. Also nur solche Fragen, aber nicht Fragen, wo du quasi vorschlägst, woran es liegt.
Aber das sind ja, das ist ja sozusagen das.
Ich will nur einmal, die Klarstellung ist, dass ich natürlich weiß, dass niemand, kein guter Therapeut, einfach Leute, naja, und jedenfalls war das Wetter gestern gut und natürlich nicht.
Naja, also, naja, aber es ist ja, ich meine, diese Leitplankenfragen, die du da aufwirfst, die so ein bisschen helfen sollen, auf Gedanken zu kommen und so, die sind natürlich, die sind ja sehr allgemein gefasst, weil man ja erstmal sozusagen versucht einzugrenzen, worum geht's ja eigentlich, was ist so das Thema und so. Aber es wird ja dann von Stunde zu Stunde enger und zugespitzter, und von Stunde zu Stunde konzentriert man sich mehr auf die Themen, um die es offensichtlich geht, sozusagen. Und das, finde ich, spiegelt sich dann auch in den Fragen und in der Konkretheit, falls das ein Wort sein sollte, der Fragen des TherapeutInnen wieder. Also da muss es schon irgendwann dann auch ein bisschen konkreter, um konkretere Dinge gehen, als nur so, was glauben Sie, woran liegt das?
Ja, na klar, aber nicht.
Also ich will es gar nicht.
Erstmal müssen wir vielleicht auch mal sagen, es gibt unterschiedliche Arten zu therapieren, wahrscheinlich. Also so wie ich es bisher erlebt habe und so wie ich es auch aus Erzählungen kenne, ist es aber ist dieses leitende Nachfragen wenn meine Therapeutin vermuten würde, ich hätte ein Problem mit meinem Gewicht, würde sie mich nicht fragen, vielleicht liegt es, was meinen Sie, glauben Sie, es liegt an Ihrem Gewicht, sondern.
Ja, das ist ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Ich will auch gar nicht jetzt die.
Also ich müsste dieses Thema ansprechen, damit wir darüber. Sie kann natürlich durch Fragen sozusagen versuchen, auf den Grund dessen zu kommen, was es ist oder was es auslöst oder was mein Unwohlsein oder meine Ängste auslösen, aber sie würde nicht sagen, sie würde mir nicht vier Sachen aufzählen, von denen sie glaubt, dass es das ist. Also ich frage mich, oder nenn mir doch mal ein Szenario, von dem du glaubst, dass es okay wäre, wie sie aufs Gewicht kommen kann, wenn ich es nicht selber angesprochen habe.
Nee, ich habe es jetzt gar nicht aufs Gewicht bezogen.
Ist ja egal, wir können ja auch sagen, dann lass uns das Thema, was weiß ich, dann halt ein anderes Thema. Aber ich frage mich, wie willst du als Therapeutin auf ein Thema kommen, was ich nicht selber anspreche, ohne dass es nicht irgendwie dieses Thema so komisch auf den Tisch legt, eigentlich nicht machen soll.
Ja, aber ich finde, ein Therapeutin kann in einer, wenn man an einem konkreten Problem dran ist und wirklich so to the core gekommen ist, um die Problemstellung, das ist ja eigentlich das, worum es in der Therapie zum größten Teil erstmal geht, überhaupt eine Problemstellung zu finden und herauszufinden, wo könnte man dran arbeiten müssen oder so. Und wenn die zu therapierende Person dann irgendwie so ein bisschen all over the place ist und irgendwie nicht so richtig auf den Punkt kommt, dann finde ich, kann die Therapeutin schon irgendwie mal sagen, glauben Sie nicht, es könnte an dem und dem liegen.
Echt?
Finde ich schon. Aber ich finde,
also ich meine, wir kennen
aber
uns,
ich finde,
wir
aber
müssen
nicht,
trotzdem sagen, wir kennen es beide nicht aus. Vielleicht hören uns jetzt Therapeutin zum Denken, oh mein Gott,
nee, aber
ihr,
nicht,
ihr
aber
Nudeln.
Auch nicht, aber
ihr
auch nicht,
Nudeln.
Nee, aber auch nicht grundsätzlich. Also ich finde, sie kann jetzt nicht sagen, glauben Sie nicht, es könnte an Ihrem Gewicht liegen, weil da kann quasi nichts dran liegen. Also es kann jetzt nicht so, das ist übergriffig, dass eine körperliche Verfassung für irgendeine psychische Grundfrage verantwortlich zu machen. Das halte ich für nicht ja, das halte ich, das, ich glaube, das geht nicht. Aber ich glaube, in anderen Kontexten kann man schon irgendwann zu einem Punkt kommen, wo man sagt, glauben Sie nicht, das könnte auch, weil ein Therapeut.
Aber ist das nicht total gefährlich?
Ich finde,
weil du legst ja dann eine Option plötzlich in den Raum, die vielleicht vorher noch keine war.
Aber ich finde, eine gute Therapeutin oder eine, also wie gesagt, es kommt extrem auf den Fall an, aber ich fände es schon gut, bei meiner Therapeutin das Gefühl zu haben, dass sie ein bisschen mitdenkt oder ein bisschen mitüberlegt, wenn ich da schon die ganze Zeit immer rumstochern und rumüberlegen bin und so.
Aber dann würde sie doch vielleicht eher mit gezielten Fragen mich selbst, also in so eine Richtung schieben, dass, wenn es so ist, ich es sozusagen anspreche.
Ja, aber
weil es ist doch vielleicht auch total gefährlich, mir so eine Option in den Kopf zu legen, die vielleicht gar nicht stimmt.
Ja, ich glaube aber, ich glaube, man kann das, es gibt Momente, in denen man das so fragen kann, ohne dass dabei die Gefahr besteht, dass ich gerade ein völlig neues Fass aufmache, das mein Patient, meine Patientin noch gar nicht in Betracht gezogen hat.
Und vielleicht auch falsche Gedankengänge auch auslöst oder so, ne?
Ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen das eben nicht so ist. Ich glaube, es gibt auch Situationen, in denen kann das auch stating the obvious sein und man schlawenzelt da die ganze Zeit so rum und dann sagt der Therapeuten, aber können Sie sich nicht vorstellen, dass es auch an XY liegen kann, was halt dann als Option vielleicht die ganze Zeit auf dem Tisch liegt, aber einfach nicht ausgesprochen wird. Und
was meinst du denn, was die Therapeutin, aber wir sind uns beide einig, dass das hier in dem Fall
ja, absolut, so Quatsch 1000%. Ja.
Aber was meinst du denn, warum die Therapeutin, ich hatte mal eine Ärztin, die hat auch alles auf Übergewicht geschoben, also eine Hausärztin.
Ja.
Wenn ich Schnupfen hatte, wo ich auch gesagt habe, aber warum kann ich denn nicht mal aus dem gleichen Grund Schnupfen haben wie dünne Leute?
Ja.
Und ich bin ja, also ich bin halt schon immer moppelig gewesen und jetzt auch noch ein bisschen moppeliger als früher, aber jetzt nicht, also ich finde, und auch egal, ist ja auch scheißegal, wie dick oder dünn man ist, aber diese, ich hatte dann immer das Gefühl, dass sie ja jetzt gar nicht mal richtig guckt, wo es herkommt, also weil sie einfach das so schnell abtut, weißt du?
Ja, das ist ja, ich glaube, so Hausärzte sind auch nochmal anders, da wird den ganzen Tag so viel abgefertigt. Und da gucken die einen an und versuchen irgendwie schon auf den ersten Blick ihre 10 Diagnosen fertig zu haben,
ja,
damit sie
und das
weiterziehen
ist halt so
können.
Zum Kotzen, weil wenn man dick ist, ist das halt sofort immer der Grund.
Klar, das ist mega
und,
zum Kotzen.
Und das ist vor allen Dingen auch, also das ist vor allen Dingen auch so krass, was ist das deutsche Wort? Humiliating für viele.
Erniedrigend?
Ja, also natürlich nicht für alle, aber für viele. Dass man darauf so abgestempelt wird und dann auch nicht mehr ernst genommen wird und dann noch extra, einem fiel ja generell der Besuch schon schwer und dann muss man sozusagen nochmal extra, was sich Ärzten gegenüber kaum jemand traut, müsste man nochmal extra in Anführungsstrichen unverschämt sein und nochmal sagen, nee,
ja.
Können Sie bitte nochmal darüber hinweg gucken und gucken, ob es einen anderen Grund hat.
Ja.
Und wenn du, also ich meine, das Ding, und bei Therapeuten, also ich würde jetzt, wenn das ein Hausarzt wäre, würde ich sofort sagen, wechsel den Hausarzt.
Ja.
Bei der Therapeutin weiß ich jetzt natürlich nicht, wenn das eine Kassentherapeutin ist, dann ist es ja wechseln auch super schwer.
Ja.
Und wir wissen auch jetzt nicht, warum du da bist, das geht uns ja auch nichts an. Aber das, und, aber was mich wirklich total, was mich richtig sauer macht, und ey, gib mir die Adresse, ich schreibe dir einen Brief, ist, dass die Person auch nach dem Ansprechen nicht aufhört.
Das finde ich auch, aber das ist etwas, was man ja oft von älteren ÄrztInnen hört, dass Patienten, also auch nicht nur Therapeuten, sondern auch Hausärzte, Allgemeinärzte, was auch immer, wenn man denen was sagt, dass die dann sagen, nee, Quatsch. Und dass sie dann irgendwie sagen,
dass sie es besser wissen.
Ja, ja. Mhm. Also viele Dinge wissen sie auch hoffentlich besser, denn sie sind ausgebildete Ärzte und Ärztin. Aber es gibt eben auch so Sachen, wo man denkt, irgendwie so, diese Besserwisser-Geschichte ist hier aber gerade nicht angebracht irgendwie. Weil wenn ich sage, ich glaube, ich habe mir einen Fuß gebrochen und der sagt, ja, da müssen wir ihn erstmal irgendwie die Ohren säubern, dann würde ich sagen, ich glaube, du verwechselst hier ein bisschen was. Ich kann schon einschätzen, an welcher Stelle es schmerzt sozusagen.
Ja, und wenn man das übrigens auch mal weiterdenkt, ja, nehmen wir mal an, egal was, mit welchem Problem du bei der Therapeutin bist, ja. Die denkt aus irgendwelchen verqueren Gründen, dass egal welches Leiden du hast, egal warum, was sozusagen dein Auslöserproblem ist, zur Therapie zu gehen, dass das Dicksein daran schuld ist oder was. Also ich weiß gar nicht, was sie jetzt denkt, dass sie das immer wieder anspricht.
Ach so, also so Küchentisch psychologisch kann ich mir das schon herleiten. Was
dann
sie
wäre
denkt.
Ja sozusagen aber auch die Idee, also wenn man es mal weiterdenkt, ja. Der Therapeutin, dass wenn die Person abnimmt, dann ist es weg, warum es so schlecht geht.
Ich glaube, die Therapeutin denkt wahrscheinlich vor allem, dass der psychische Stress und die Belastung mit einem Essverhalten zusammenhängen und in dem Fall eben so dieses klassische Stressesser.
Ja, aber dann ist
so
doch
fort,
die,
blablabla.
Aber dann ist doch quasi der Körper das allerletzte, worum man sich kümmert.
Naja, ja, aber sie könnte schon, wir wissen es ja jetzt nicht, aber sie könnte in dem Fall versuchen, mit diesem Ansprache übers Gewicht auf eine psychische Problemstellung zu kommen. Also das kann man, da gäbe es schon die verquere Möglichkeit, sich das so herzuargumentieren.
Ja, aber man spricht dann aber nicht übers Gewicht, sondern man spricht dann erstmal.
Ja, schon klar.
Also, weil die Herangehensweise ist ja dann, die psychischen Probleme sich anzugucken und dann zu hoffen, falls man denkt, das Gewicht ist ein Problem, dass das dann irgendwann hinterherkommt.
Ich will ja jetzt auch nicht in die Lage kommen, das verteidigen zu müssen.
Nee, weil
geht's
auch gar nicht.
Wie soll ich verteidigen will, aber ja. Wie gesagt, ich kann mir schon eine Herleitung vorstellen, in der jemand sagt, das hängt unmittelbar miteinander zusammen und sie müssen darauf achten, damit sie das in den Griff kriegen.
Ja, ja, und das ist halt der in meinen Augen der absolute Gedankenfehler, dass egal welches psychische Problem man hat, quasi ab- oder zuzunehmen, kann nie der erste Schritt sein. Das kann höchstens eine Folge sein, wenn man das psychische Problem in den Griff kriegt.
Ja, und es kann halt nie sein, dass du
Wir reden jetzt hier übrigens nicht, ne, es geht ja hier, die Person hat selber Übergewicht gesagt, also wir reden jetzt hier nicht von Leuten, die sich vielleicht so krass runtergeholt haben, dass sie ins Krankenhaus müssen oder so, das möchte ich auch nochmal sagen, aber trotzdem, also dass sozusagen bei Gewichtsproblemen als erstes über das Gewicht reden zu wollen, ist halt, also und wenn eine Patientin sagt, lass mal vom Thema Gewicht weggehen. Oh nee, dein Gesicht, du willst noch was sagen.
Nee, ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Ich habe es jetzt
gerade
wieder verloren.
Tut mir leid.
Macht nichts.
Ich muss immer an die eine Hörerin denken, Hörerin, die gesagt hat, ich rede zu viel.
Die hatte aber Unrecht. was wollte ich? Ich hatte gerade irgendwas auf der Zunge. Ach, meine Güte, was war es denn nochmal? Ich komme nicht mehr drauf, ist weg. Naja, kommt vielleicht gleich wieder.
Tut mir leid.
Macht nichts.
Also, ich bin ja ganz gern zur Therapie gegangen.
Ja. Ich hatte auch eine super Therapeutin.
Und ich weiß, dass es in Deutschland total schwierig ist mit Wartelisten und so. Aber wenigstens geht's irgendwie. Hm. Also es gibt Leute, die brauchen es auf jeden Fall schneller. Da sind diese Wartelisten scheiße. Hm. Aber ich kenne viele Freunde und Freundinnen, die dadurch zumindest umsonst zur Therapie konnten eine Weile.
Ich hatte eine super Therapeutin, mir hat das auch richtig Spaß gemacht, es war auch das erste und bislang einzige Mal, dass ich in der Therapie war, deswegen fand ich es auch so ein bisschen aufregend und spannend und so. Da habe ich die interessante Entdeckung gemacht.
Du bist ja so wegen Anxieties hingegangen.
Ja, aber irgendwann hat sich das Thema total verändert und dann ging es irgendwie um was ganz anderes.
Und aber hat sie das vorgeschlagen oder seid ihr da so gemeinsam drauf gekommen?
Ich glaube, wahrscheinlich kam es viel von mir, aber dann hat sie auch irgendwann gesagt, so, naja, dann sind wir jetzt fertig. Und dann war ich ganz verwirrt. Weil
als
ich,
du nach Hause kommst, mir das erzählt hast, habe ich auch laut gelacht.
Weil ich irgendwie, ich bin aus einem anderen Grund hingegangen und vielleicht lag es daran, dass ich das erste Mal hatte und deswegen nicht so fokussiert war und sie quasi dem gefolgt ist, was ich irgendwie interessant fand. Aber da war es zum Beispiel, da hätte ich mir ja fast gewünscht, dass sie sagt, na, jetzt kommen wir doch mal wieder ein bisschen zurück.
Na, es war ja auch von Anfang an nicht ganz klar, ob sie, also wenn ihr euch mit Therapie nicht auskennt, vielleicht nochmal die Info, die viele vielleicht wissen, ist, dass es wirklich wahnsinnig, also auch Therapeuten haben genau wie Ärzte auch Schwerpunkte. So, ne? Was für, ich weiß noch, du hattest eine, die du da mochtest, der hast du dann erzählt. Und sie meinte, nee, da sind sie bei mir nicht richtig aufgehoben.
Ja, das war eine Gesprächstherapeutin, die hat mich dann zu einer Verhaltenstherapeutin geschickt.
Was ist denn da der Unterschied?
Die eine redet mit dir, die andere verhält sich zu dir. Nee, ich glaube, bei der einen geht's, ich glaube, Gesprächstherapie ist tatsächlich, lass einfach alles raus. Stream of Consciousness, alles einfach Wasserfall und was kleben bleibt, bleibt kleben. Verhaltenstherapie ist eigentlich schon gezielte Problemstellungen angehen und da irgendwie Wege für finden, damit umzugehen.
Das Verhalten anzupassen.
Interessant ist ja auch, wo ich jetzt erst seit kurzem, also ich wusste schon immer, dass es das gibt, aber jetzt erst seit kurzem überhaupt den Namen kapiert habe, ist so systemische Therapie, weil die mir gerade ganz viel begegnet. Da geht es immer darum zu gucken, wie haben sich Dynamiken und Erlebnisse und Verhalten innerhalb der Familie auf das eigene Leben ausgewirkt und zu Mustern.
Ist es dann sowas, wo man diese Familienaufstellung?
Kann man machen, muss man aber nicht machen. Aber
ich weiß nicht, ob das furchtbar oder gut ist. Ich habe das es, nur das Wort ist mir ein Begriff.
Also ich hab einen Artikel irgendwann in den 90ern gelesen, da stand, das wäre der Horror, da würden regelmäßig Leute von verrückt werden, weil es irgendwie falsch angewandt wird.
Kannst du kurz erklären, was es ist vielleicht für die
Familienaufstellung bedeutet, dass Leute eingeladen werden, denen die Rollen der Familienmitglieder aus deiner Familie zugewiesen werden.
Kenne ich die Leute?
Nee.
Und das sind dann Fremde.
Genau. Und du musst aber dann ist aber der fremde Typ ist dann stellvertretend für deinen Vater, die andere fremde Frau für deine Mutter, für deine Geschwister. Und dann musst du mit diesen fremden Leuten, die aber deine Familie darstellen, sozusagen diese Kernprobleme angehen und besprechen und die so als Projektionsfläche nutzen dafür, um quasi in den Dialog mit deiner Familie zu treten, um dadurch diese alten Dinger, diese alten Knoten vielleicht zu lösen.
Und
oder
die werden dann so gebrieft, dass sie so reagieren wie
so realisieren. Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht müssen sie auch gar nicht reagieren, sondern es geht nur darum, mit einem menschlichen Wesen zu interagieren, das irgendwie gerade eine Stellvertreterrolle einnimmt. Das ist wohl manchmal auch sehr intensiv, aber ich habe mich ja gerade unterhalten mit Cordula Stratmann, die war ja in der NBE.
Oder wird noch sein.
Und die ist ja systemische Therapeutin, systemische Familientherapeutin. Ja. Und die hat mir das mal so ein bisschen erklärt, weil ich zu ihr nämlich auch gesagt habe, ich habe immer gehört, Familienaufstellung ist das Schlimmste. Und sie gesagt, nee, also wenn man es richtig macht, nicht. Und wenn es ein richtig ausgebildeter Therapeut macht oder eine richtig ausgebildete Therapeutin nicht. Aber sie würde das auch überhaupt nicht mit jedem machen. Das wäre eine sehr spezielle Technik, die nur ganz selten zur Anwendung kommt, wenn sie eben als Therapeutin das Gefühl hat, dass das hilft und dass das passt und so. Mhm. Sie hat aber einen riesen Werkzeugkasten mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und systemische Therapie heißt es deswegen, weil es darum geht, deine Rolle und
ich habe gerade mal Familienausstellung nachgeguckt.
Weil es darum geht, deine Rolle und deine Funktion eben innerhalb dieses Systems, Familie, System, Umfeld festzustellen und zu gucken, ob man da in diesen eingeschliffenen Verhaltensweisen irgendwas ändern kann.
Ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn man so irgendwie unter einer sehr dominanten Mutter leidet.
Das
oder sowas,
ich glaube, das
ne?
muss gar nicht so ein Extremfall sein, weil ja, das ist ja etwas, was ich auch jetzt erst so ein bisschen, wo ich mich mehr damit beschäftige oder mehr darüber lese, auch festgestellt habe, dass man ja sagt, dass super viele deiner Verhaltensweisen einfach in der Kindheit angelegt werden. Also ganz viel von dem, was du tust oder nicht tust, kommt wirklich aus der so super dumm. Und man denkt immer so, ja, aber es ist wohl offensichtlich ein relativ großer psychologischer Konsens, dass das so ist, dass man sich in der Kindheit extrem viel Verhaltensweisen angewöhnt oder die von da aus zumindest ausgelöst werden. Und da kann man ja, da muss man jetzt auch gar nicht das Gefühl haben, ich komme aus einem super zerrütteten Familienkontext oder ich habe eine, oder meine Familie war, die Leute waren schlimm oder was auch immer, sondern das kann alles Mögliche sein. Das muss auch überhaupt nicht bös gemeint sein oder es muss auch nichts, kein traumatisches Erlebnis sein oder so, sondern.
Ja, aber ich versuche ja irgendwas zu lösen, also.
Naja, aber da kann eben das Systemische helfen, um zu gucken, wie waren die Rollen innerhalb der Familie und.
Wen repräsentiere ich?
Gab es da vielleicht irgendwie Sachen, die man gar nicht so wahrgenommen hat, die irgendwie größer oder kleiner waren oder nicht? Also deswegen, das jetzt aber nur so, weil ich jetzt gerade mich zufällig damit beschäftigt habe, wollte ich nochmal dieses systemische, hört sich immer interessant an.
Klingt aber auch irgendwie so, als würden die auch alle immer so ein bisschen ineinander verschwimmen, also weil Gespräch, Verhalten, systemisch.
Bestimmt.
Aber dieses Systemische habe ich auch viel auf den Webseiten gefunden, als ich damals meine Therapeutin gesucht habe. Dass das immer, also auf Webseiten von TherapeutInnen erklären die sozusagen immer, was ihre Art der Therapie ist. Oder ob sie auch mehrere haben und dann je nachdem, was du brauchst, sozusagen anpassen können. Aber ich kann mich erinnern, dass deine Therapeutin auch schon bei der ersten Stunde gesagt hat, dass sie nicht ganz sicher ist, ob du bei ihr richtig bist.
Und dafür hat sie aber lange durchgehalten.
Naja, hat ja auch gute Rechnung gestellt.
Aber die war auch super. Ich war echt gerne bei der.
Ja.
Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und vielleicht war es nicht die zielführendste Therapie aller Zeiten, aber es war auf jeden Fall, wenn man das erstmal so eine Therapie macht und dann so ein gutes und schönes Erlebnis hat, dann ist das ja auch irgendwie schon mal motivierend und irgendwie der Schlüssel zu einem Werkzeugkasten, den man da irgendwie aufgemacht hat.
Was mir gerade nur total negativ im Magen hängt, ist, dass ich würde natürlich, also meine erste Reaktion wäre, der Person zu sagen, wechsle deinen Therapeuten, deine Therapeutin.
Ja, meine auch.
Also wenn es sozusagen systemisch nicht geht, Wobei auch Leute, die von der Krankenkasse eine Therapeutin haben, natürlich auch wechseln dürfen. Ne?
Ja.
Es muss ja da auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich kann mit der Person, wie du schon sagst, sind ja auch nur Menschen, überhaupt nicht. Da kenne ich mich aber leider überhaupt nicht aus. Ja. Aber das wäre meine erste Reaktion darauf, dass das, dass man da mal wechseln soll. Weil natürlich der erste Ratschlag wäre, sprich's an, was schon schwer genug ist, aber das hast du offenbar getan. Und der nächste wäre dann natürlich, wenn du dich damit so unwohl fühlst, weil wirklich, also die Therapie muss echt ein Safe Space sein.
Hm.
Also nicht im Sinne von, dass da immer alles Spaß macht und dass da einem sozusagen keine Dämonen auflauern, das ist es ja auch manchmal ein bisschen.
Ja.
Aber die Person, die dich therapiert, muss eigentlich insofern Safe Space sein, dass man weiß, dass man hier nicht verurteilt wird. Ne? Also das müsste eigentlich der klassische Niemand wird verurteilen Ort sein, weil du, ich gehe ja da nicht hin, weil ich perfekt bin und es mir gut geht. Sondern ich gehe dahin, dass ich jemand sagen kann, mir geht's nicht gut, ohne dass die Person, weil sie eben keine Therapeutin ist, sondern vielleicht irgendeine blöde Tante von mir sagt, naja, das hast du dir auch selber eingebrockt, ne? So. Also, und dann kann es ja nicht sein, dass ich, wenn ich irgendwas nicht, übrigens, das ist jetzt bei Gewicht nicht, aber nehmen wir mal an, die Therapeutin, es gibt eine Therapeutin, die immer wieder auf ein Thema will, und die Patientin fühlt sich damit nicht wohl und die Therapeutin hätte aber recht, vielleicht. Ja. Muss die Therapeutin auch einen anderen Weg finden.
Absolut.
Also wenn die Patientin oder der Patient sagt, ich fühle mich mit diesem Thema unwohl, ich will darüber nicht sprechen, dann ist es die Aufgabe der Therapeutin als die Professionelle sozusagen im Raum, die Professionelle mit mentalen Problemen, ja. So, die muss dann einfach einen anderen Weg finden.
Absolut, 100%, bin ich total bei dir.
Du kannst nicht sagen, sie können diese Art Therapie gerade nicht, es geht ihnen nicht gut dabei, aber wir müssen das jetzt durchziehen, ist, glaube ich, vielleicht bei Durchbrüchen oder so. Und manchmal muss man wahrscheinlich PatientInnen auch zwingen, also die vielleicht auch trauern oder irgendeinen schlimmen Knoten sozusagen haben, da so hinzupushen. Aber das kann eigentlich, also die Antwort kann nie sein, es ist das Gewicht.
Ich glaube, es gibt manchmal auch TherapeutInnen, die haben einfach, das sind so One-Trick-Ponys, die haben so eine Erklärung und die versuchen sie so allen so wie so eine Schablone, da alle irgendwie so reinzudrücken und das passt dann auch an manchen Ecken und Enden, an manchen halt gar nicht, aber wenn man da ein bisschen fester drückt, dann geht das da schon auch irgendwie durch.
Weißt du noch mit der einen Therapeutin bei mir?
Ja, weiß ich auch noch.
Die hat dann immer so eine Übung mit mir machen wollen? Und die hat aber für mich einfach nicht funktioniert, die Übung. Die hat einfach nicht funktioniert. Ich konnte nicht das, also das war für mich, das hat nicht funktioniert. Und ich habe dann irgendwann so in ihrem Verhalten oder ihrem Gesicht, dass sie das so ein bisschen verunsichert.
Ja.
Weil ich habe ihr gesagt, ich mache das jetzt gerne, I give it a try. Ich werde jetzt, klingt jetzt so als hätte ich war Englisch und meine Therapeutin, nee. Aber so, ich versuche das jetzt ernsthaft und ich versuche mich da auch reinzuempfinden, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert für mich einfach nicht. Und dann habe ich es auch ehrlich versucht, weil manchmal überrasche ich mich auch selber und plötzlich funktionieren Sachen, von denen ich das nicht dachte. Aber es hat nicht funktioniert und ich habe ihr das dann auch danach gesagt. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass sie jetzt nicht weiß, was jetzt eine Alternative ist. Und das ist natürlich auch irgendwie total.
Da hat sie quasi den Therapeutin-Nimbus verloren, weil sie dann plötzlich nicht mehr die Frau mit den Ideen war.
Weil, kennst du das bei Stand-Up-Comedians, dass es eigentlich scheißegal ist, ob sie schlecht oder gut, wenn sie mir das Gefühl geben, dass sie die Sache im Griff haben, dann ist das für mich fein.
Also so wie Mario Barth, oder?
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Aber sobald du das Gefühl hast, die Person da oben hat Angst oder wird irgendwie unruhig oder so, kannst du da auch, dann funktioniert das alles nicht mehr.
Ist auch bei Zauberern ganz schlecht.
Ja. Also es muss da irgendwie ein Professionalitäts- oder eine Oberhand-Dynamik geben, dass die Person muss mir das Gefühl geben, sie hat gerade alles im Griff.
Na, absolut.
So, ne? Und da kommen wir wieder darauf zurück, dass TherapeutInnen auch nur Menschen sind. Das verstehe ich schon, dass das nicht immer so ist.
Ich
finde es auch im Gespräch nicht so schlimm, aber das war wirklich, ich weiß es noch, das war so eine komische Situation und danach ging es auch bergab mit uns. Also mal davon abgesehen, dass da sind dann noch zwei, drei andere Sachen gewesen, aber da war dann irgendwie so auch, dann dachte ich so hatte ich so ein ganz dummes, bin ich schlauer als die? Was natürlich völliger Quatsch ist, weil ich kann ja auch theoretisch viel schlauer als meine Therapeutin sein und trotzdem ist sie der Profi in ihrem Job und kann mir helfen. Das hat ja gar nichts mit nichts zu tun.
Ja.
So, ne? Aber in dem Moment war ich war dann halt auch verunsichert, weil ich so dachte, aber wenn sie jetzt, also ich bin ja sowieso verunsichert. Sie darf jetzt nicht auch noch verunsichert sein, weil wenn wir jetzt beide verunsichert sind.
Erste allgemeine Verunsicherung.
Ja.
Dann habt ihr beide Banküberfall gesungen.
Ja, das war dann wieder schön. Ja. Das hat mir auch echt geholfen. Ich will aber, also, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade so paranoid, dass sie den Podcast hört, was sie nicht machen wird, weil, also sie würde sich wahrscheinlich erkennen.
Ja.
Weil ich hatte auch so eine krass gute Zeit bei ihr und sie hat mir so viele Methodiken gegeben.
Ja.
Das war, glaube ich, dann Verhaltenstherapie.
Aber hoffentlich hat sie jetzt noch nie ausgemacht, dass sie den Part noch hört.
Also so viele Methodiken und Hilfen an die Hand gegeben, die ich bis heute benutze, wenn ich so, also ich bin damals vor allem wie in Stress hingegangen,
ja.
Die ich bis heute benutze, um mich zu beschützen. Das hat mir damals so krass geholfen. Die hat mir vor allem ganz viele Sachen, in Anführungsstrichen, erlaubt.
Ja.
Also, dass ich einfach, die hat mir gezeigt, wie man Grenzen setzt, damit Leute nicht komplett Zugriff nehmen auf mein Leben.
Mhm.
Das hat mir so krass geholfen am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da bin ich super dankbar.
Ich hatte bei meiner Therapie gab es auch so einen Moment, wo wir irgendwie auf ein Thema gekommen sind oder ein Thema geschraubt haben, was ich ganz interessant fand, wo ich gedacht habe, da müsste man doch mal ein bisschen rein, vielleicht ist da irgendwie was zu holen, was interessant ist oder so. Und da hat die Therapeutin zu mir gesagt, nö, da machen wir jetzt nicht weiter, wir gehen zwar anders hin. Und das fand ich, da war ich erst so ein bisschen so, was? Ich fand es doch gerade richtig engagiert, ich wollte da jetzt einfach mehr darüber wissen.
Ja.
Und habe das nicht so richtig verstanden, fand es fast ein bisschen unverschämt.
Ja,
aber
das ist also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was unsere Geheimnisperson sagt. Dass du über was reden wolltest.
Und ja, genau. Nicht. Und dann habe ich irgendwie, war ich fast kurz so ein bisschen empört. Und dann sind wir aber weitergegangen und dann war es für mich auch irgendwann wieder fein. War es für mich auch irgendwann wieder cool. Aber das fand ich auch einen interessanten Move.
Ich kann mich erinnern, dass du das damals erzählt hast.
Ja, das fand ich irgendwie faszinierend.
Ja, aber wenn die Therapeutin gut ist oder der Therapeut, dann denkt man natürlich, naja, sie will jetzt natürlich das Problem lösen und weiß vielleicht aus Erfahrung, da ist es nicht.
So, siehst du, und da sind wir wieder bei dem, was ich sage. Ein Therapeut, eine Therapeutin muss manchmal auch die Zügel in die Hand nehmen und sagen:
Du bist zu dick?
Nee. Nein. Oh Mann, du wolltest mich aber falsch verstehen.
Ja, aber muss, ich finde bei dem Thema auch sehr empfindlich.
Sondern genau umgekehrt muss sagen: Genau da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt woanders hin.
Ja, aber das ist ja auch wieder was anderes.
Ja, aber es ist so eine konkrete Anweisung.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also A, glaube ich, dass es völlig legitim ist, dass wir unterschiedliche Arten von Therapien besucht haben.
Finde ich nicht. Ich finde, wir hätten eigentlich sogar so Doug und Carrie-mäßig zur selben Therapeutin gehen sollen.
Ja, und du hättest dann abends so angerufen bei dem Therapeuten, um zu fragen, was ich so erzählt habe. Aber dann
könnte ich dafür sorgen, dass meine Frau ein
Aber dann hättest du irgendwann gemerkt, genau gleich erzählt sie mir zu Hause auch.
Ich weiß nicht, ob ihr diese Folge King of Queens kennt, aber die ist so witzig, wie sie gegenseitig den, oder nee, sie manipulieren den Therapeuten von Carrie und sagen, ja, bringen sie auch mal meine Frau dazu, dass die irgendwie mehr trinkt. Und ich glaube, sie wird dann auch so Alkoholikerin.
Ja, ja, sie soll immer so viel Alkohol trinken, weil sie dann so nett wird. Ja. Weil sie ist nur nett, wenn sie betrunken ist.
Stimmt.
Und dann haben sie zu Hause auch so ein Bar, ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Naja, ich fand King of Queens sowieso immer blöd.
Ah, tut mir leid.
Entschuldigung.
Mir tut's leid.
Ich mochte da halt nie jemanden. Ich fand die alle so krass
und sympathisch. Wie kann man den Arthur nicht mögen?
Weil der furchtbar ist.
Nein,
die waren alle ganz schlimm. Vor allem waren die alle so unfreundlich zueinander. Jeder wollte nur für sich.
Ich finde, da fand ich Roseanne viel schlimmer.
Ja, ich habe auch wirklich nicht gesagt, dass ich deswegen immer Roseanne-Fan
Doch.
War.
Lag's in so einer Unterzeile.
Ja. Ich habe auch, also, ich gucke ja gerade Frasier nochmal. Ich bin kurz vorm Ende. Natürlich auch ein paar Sachen mittelgut gealtert.
Die sind doch auch alle so gemein zueinander.
Nö, das stimmt nicht.
Der kleine Brudertherapeut, der immer der Trottel ist, weil er der Jüngere ist.
Ja. Du hast Frasier nicht gesehen. Also, ich finde, was würdest du ihr denn vorschlagen, was sie machen soll?
Es ist wahnsinnig kompliziert, überhaupt einen Therapeuten, gerade bei einer gesetzlichen Krankenkasse zu kriegen. Es ist ein Pain in the ass. Und man hält so lange wie möglich daran fest, wenn man es einmal geschafft hat, weil dieses Arschloch-System irgendwie immer noch denkt, dass psychische Probleme oder Erkrankungen nicht so wichtig zu behandeln wären. Das wissen wir alle und das ist super ärgerlich. Aber in dem Fall, wenn eine Therapeutin einfach ignoriert, was man sagt und einfach sagt, ich will da aber jetzt drüber reden, obwohl man ihr gesagt hat, können wir bitte über was anderes reden, dann muss man
Vielleicht
da weg.
Ist das für die Therapeutin ein Thema?
Dann ist das eine beschissene Therapeutin und dann macht die mehr kaputt, als sie heilt und dann muss man da weg. Auch wenn das bedeutet, sich wieder anstellen zu müssen oder was auch immer. Krankenkassen sind dann wahrscheinlich auch so, was? aber wir haben von allen anderen Patienten gehört, dass die super ist. Das kann nicht sein, dass die schlecht ist oder so. Da muss man wahrscheinlich in diesen sauren Apfel beißen, weil es hilft ja therapeutisch auch nichts, jede Woche zu einer Therapeutin zu gehen, bei der man denkt, die interessiert gar nicht, was ich hier erzähle.
Das ist es halt, was mich auch die ganze Zeit so ärgert, dass man da ja total die Stunden verschwendet.
Total. Deswegen muss man dann tatsächlich irgendwie schaffen zu wechseln.
Ich habe mich auch gerade gefragt, ob man, wenn man sich das traut, natürlich nur. Also wenn du Selbstzahlerin bist, geh weg. Das vielleicht auch mal als.
Gut, das ist ja der einfachste Weg zu gehen.
Genau. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob vielleicht ein Weg wäre, wenn man sich das trauen würde, sich mal hinzusetzen und zu sagen, können Sie mir mal sagen, warum Sie damit immer anfangen?
Ja, ach, das würde ich mich bei Therapeuten nicht trauen.
Na, wer weiß, wenn sie sich vielleicht traut, es anzusprechen. Ist ja auch nur, also ich würde mich trauen.
Ja.
Und vielleicht traut die Person sich das ja auch, wir können ja jetzt nicht unterstellen, wissen wir ja nicht.
Das, wir haben halt ein Problem, wenn jetzt rauskommt, dass die Therapeutin die Mutter von der Person ist.
Okay. Ich sage ja auch nicht, dass sie sich das trauen soll, aber falls sie sich das trauen würde, muss ja nicht nur die Vorschläge immer für die Schüchternsten machen. Ich kann ja auch welche machen für Leute, die sich das trauen, wenn man sich das aber nicht traut. Ich traue mich übrigens nicht, bei einem Arzt anzurufen und einen Termin auszumachen. Also die Trausituationen in Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ein paar Sachen, die ich mich ohne Probleme traue, die andere sich nicht trauen. Wie irgendwie vor Tausenden von Leuten auf einer Bühne sprechen, nicht in meiner Muttersprache. Aber es gibt ein paar Sachen, da würde ich wirklich stundenlange Auswege in Kauf nehmen, nur um das nicht zu machen, zum Beispiel bei Ärzten anrufen.
Ja.
Da schreibe ich, da recherchiere ich 4,5 Stunden nach einer E-Mail-Adresse, bevor ich einfach kurz telefonieren und anrufe. Ich kann es euch nicht erklären, ich habe so eine Angst davor, bei Ärzten einfach anzurufen. Und wenn ich auch nur einen Termin verschieben will oder so. Ich finde es ganz schlimm. Zum Glück macht Nils das dann manchmal für mich. Deswegen kein Nicht-Trau-Shaming, aber trotzdem ein Falls-du-dir-traust-Vorschlag.
Falls du dir traust?
Ja, falls du dich traust. Aber du würdest dich das nicht trauen? Ich würde mich das
vortrauen. Nö, weil ich würde denken...
Mich würde es irgendwann so empört neugierig machen.
Ich würde denken, gerade TherapeutInnen, die sind dann so, ach, ich habe schon so viele Beleidigungen gehört, das ist mir alles egal.
Ist doch keine Beleidigung. Dann mehr ab. Es würde mich sozusagen interessieren, warum wir so ein unterschiedliches Verständnis von der aktuellen Lage haben, dass, wenn ich sozusagen sage, ich will was nicht so umgehen, warum sie darauf besteht, also was dahinter ist, dass also dieses Gespräch dann vielleicht irgendwie
starten. Aber Ärzte haben so eine Art, jemanden abzubügeln, die ich einfach total nervig finde, weil die halt Patienten nie ernst nehmen.
Nee. Das stimmt nicht. Also ich habe wirklich, die Therapien, die ich hatte, da wurde ich total ernst genommen.
Ja, ich auch, naja.
Deswegen, das finde ich jetzt nicht richtig.
Aber die Ärzte, die einen nicht, oder die TherapeutInnen, die einen nicht ernst nehmen,
Weil sie sagt,
sie hat es sogar angesprochen und sie beharrt weiter darauf, darüber zu sprechen, dann nimmt sie ja nicht ernst. Und solche TherapeutInnen, die einen nicht ernst nehmen, die nehmen es dann auch nicht ernst, wenn du sie dann nochmal kritisierst und sagst, was soll denn das? Also ich fand das scheiße, dass sie irgendwie darüber reden wollten, ob ich gesagt habe, ich will da nicht drüber reden. Und dann sagt die so, ja, dann lassen sie es nicht zu oder irgend so ein Scheiß. Also ich glaube, das sind dann so Leute, ich sage jetzt nicht alle, das ist jetzt Quatsch, aber die so sind, die lassen so eine Kritik halt gar nicht zu.
Mhm. Naja, mich beschäftigt das jetzt halt insofern, dass ich natürlich auch mir jetzt Sorgen mache, dass wir einer Person dazu raten, die Therapie zu wechseln, wenn diese Person vielleicht in einer Situation ist, wo diese Therapie für sie gerade lebenswichtig ist. So, ne?
Ja, aber wie gesagt, wenn die Therapeutin sie nirgendwo hinbringt, dann
Ja, das muss die Person jetzt natürlich
sowieso natürlich
selber
wissen. Wir können das ja nur aus diesem, wir schlussfolgern nur aus
Kann ja auch sein, dass das am Anfang manchmal kurz ist und der Rest der Therapie schon ist dann immer super.
Wir schlussfolgern nur aus einem halben Satz. Also das darf man jetzt nicht, wir sind hier ja keine.
Aber es ist trotzdem ein interessantes Gespräch. Also ich denke immer viel darüber nach, was das für eine Gesellschaft macht, dass wir in einer Generation leben, wo viel mehr Leute in Therapie sind. Und ich denke sogar manchmal darüber nach, ob auch so übertherapiert wird, weißt du?
Ich glaube, dass das leider immer noch nicht die richtigen Therapie sind, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt ja so eine, also du und ich, wir sind ja in einer Bubble, in der zur Therapie gehen nicht mal, also es gibt, glaube ich, niemanden, dem ich nicht trauen würde, es zu erzählen. Also ist auch überhaupt kein Tabu bei uns. Aber das ist, glaube ich, schon eine Bubble-Sache auch.
Absolut.
Und damit meine ich nicht die Sprach-App.
Wow. Ich glaube.
Mehr Witz habe ich nicht mehr.
Ich glaube, dass. Also, wie gesagt, ich glaube, dass wir, die wir so super reflektiert sind und immer über uns und unsere Entscheidungen nachdenken, unser Überleben nachdenken oder über auch darüber nachdenken, wie wir glücklich werden können oder uns glücklicher optimieren können oder was auch immer, dass wir zu TherapeutInnen gehen, das ist irgendwie ein No-Brainer und das ist so ein bisschen.
So wie die Apple Watch gehört so dazu.
Ja, das also, ist irgendwie so.
Ich will jetzt nicht sagen, dass die Apple Watch dazu gehört, aber so Optimierungs-Apps.
Genau, das ist so eine, das ist irgendwie so ein logischer, aber es gibt halt so viele Leute und das ist nicht, ich meine das nicht mal paternalistisch, aber die man so trifft und man denkt, es wird dir so gut tun. Wenn du das mal, wenn du dich mal trauen würdest, das, aber dafür hat halt zur Therapie zu gehen leider immer noch dieses etepetete Prenzlauer Berg-Image.
Ja, und es ist auch nicht leicht, danach zu fragen. Also nehmen wir mal an, ihr hättet das Geld, das selbst zu zahlen, also eine Therapiestunde, wenn man Selbstzahler ist, kostet zwischen ungefähr 80 und 100 Euro, bei jetzt nicht irgendwelchen Schickimicki-TherapeutInnen. Wir beide haben das damals selbst gezahlt. Ich habe das einfach alle 2 Wochen gemacht und dafür andere Sachen nicht mehr gemacht damals. Und habe das quasi wie so eine Art Hobby-Vereinsgeld gezahlt, weil ich mir tatsächlich meine Therapeutin aussuchen wollte.
Hast du einfach aufgehört zu rauchen?
Ja, hätte ich auch 2-mal die Woche plötzlich gehen können. das ist jetzt so ein bisschen privilegiert, aber deswegen erzähle ich das. Ich habe das einfach damals mir so ein bisschen angespart und war dann irgendwie 10 oder 12 Mal da alle 2 Wochen.
Ja.
Und das konnte ich dann bezahlen einfach, weil ich, es war irgendwie wie ein teures Fitnessstudio. Ja. Fitness fürs Gehirn und Herz.
Absolut.
Und, aber was ich damals, und deswegen kann ich das, obwohl ich es immer noch nicht unangenehm finde, zum Therapeuten zu gehen und der auch zu sagen, was mein Problem ist, fand ich es unangenehm, dieses erste Gespräch, wo man, weil ich so das Gefühl hatte, das ist jetzt so wie so eine Art Bewerbungsgespräch, ob ich irgendwie krank genug bin oder so. Hm. Weißt du, das fand ich damals, und sie wollte unbedingt, die bei der ich dann länger war, auch telefonieren, was für mich als so Anti-Telefon-Mensch auch schon wieder echt ein Problem war.
Ist, glaube ich, auch etwas, was erst jüngere Therapeuten kennen und verstehen. Es gibt ja auch, es gibt mittlerweile einen Podcast, habe ich gesehen, in dem die ModeratorInnen, glaube ich, mit Leuten Telefonate führt, die die nicht führen wollen. Also wo sie denen so hilft irgendwie anzurufen, wo sie bisher irgendwie nie angerufen haben. Also ich glaube, dass jetzt die jüngere Generation von Therapeuten das schon auch ernst nehmen, weil das ja auch eine Generationsfrage ist. Die jetzige Generation telefoniert gar nicht mehr. Die
benutzt ja, weil immer wenn angerufen wird, ist es entweder irgendein Amt oder jemand aus der Familie. Das ist, naja, da ist die Assoziation.
Vom Festnetz.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was sich in der Psychologin-Scene jetzt so durchsetzen wird als Erkenntnis,
ja,
dass die Leute nicht mehr unbedingt telefonieren wollen und dass sie das eher nervt oder eher erschrickt oder so, als dass sie das für einen schnellen Lösungsweg halten.
Ja.
Also das, denke ich, wird einer der kommenden psychologischen Trends. Da könnte ich jetzt vielleicht einen Leitartikel für Psychologie heute schreiben, um da so ein bisschen die Branche drauf hinzuweisen.
Abschließend, lass dich nicht fertig machen. Sage ich jetzt unserer Hörerin oder unserem Hörer. Ich finde das ganz blöd von der Therapieperson.
Das kann man, glaube ich, das ist, glaube ich, Bottomline. Das können wir, glaube ich, einfach festhalten, dass das ein wahnsinnig blödes Verhalten ist von der Therapeutin.
Ich kann das auch so nachvollziehen, das geht ja auch nicht allen so, aber ich habe mein ganzes Leben mit meinem Gewicht gestruggelt. Also seit ich ein Kind bin, wurde ich immer Moppelchen genannt oder Tönnchen oder so. Ich habe das so in meiner Prägung drin, dass so wie ich aussehe nicht okay ist. Und wenn dann dich darauf jemand anspricht, auf so eine ekelhafte, herablassende Art und eine Person, die auch vermeintlich in der höheren Machtposition ist, was ja Ärztinnen dann irgendwie immer so ein bisschen sind, ist es einfach schrecklich.
Ja, ist nie okay.
Wenn ich zu einem Arzt gehe und mit dem über mein Gewicht sprechen will, ist das in meinen Augen der einzige Moment, wo er mit mir über mein Gewicht sprechen kann.
Ja. So. Finde ich auch. Das ist vielleicht der beste Merksatz aus dieser Folge.
Ja. Naja. Also danke, dass du das Geheimnis mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank.
Wir konnten wahrscheinlich nicht so helfen, aber es hat auf jeden Fall hoffentlich ein Gespräch losgelöst, was vielleicht dir und anderen irgendwas, wo ihr euch irgendwas rausholen könnt. Wünscht euch auch mal vielleicht ein paar Therapiestunden zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Wenn man sich nicht leisten kann.
Weihnachtsgeschenk.
Warum nicht?
Das ist doch kein Weihnachtsgeschenk.
Na, wenn man sich das wünscht.
Ja, aber man wünscht sich ein Schlagzeug.
Dann bräuchte dann wieder jemand anders eine Therapie.
Mir hat auch was Therapeutisches. Wir haben es bei Benny in der Lindenstraße gesehen.
Mir hat es damals sehr gut getan.
Das Schlagzeug?
Mir hat es damals sehr gut getan, zur Therapie zu gehen. Ich finde, da muss auch keiner geschämt werden.
Nee.
Wellness
für die Seele.
Ja, es ist halt, ich habe das immer so gesehen, ich bin so eine Problemlöserin in meinem Job. Ich muss viele Probleme lösen, viele Entscheidungen treffen und irgendwie die Fahne hochhalten. Und für mich war das immer einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche eine Stunde, wo es nur um mich ging. Wo ich nur darüber reden konnte, wie es mir geht, und ich musste nicht fragen, und wie geht's Ihnen? Sondern es ging einfach nur um mich. Und ich wusste, die Person gegenüber wird dafür bezahlt, dass es nur um mich geht, aber das war mir egal. Und das war für mich so ein richtiger, ich musste irgendwie kein Mitleid haben mit jemand anders und so, was ich auch total gerne habe. Aber für mich war das immer ein richtiges Akkuaufladen, weil ich oft in meinem Freundes- und Familienkreis ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich meine Probleme erzähle, weil ich da Angst habe und Sorgen, dass ich damit die andere Person belaste. Die Menschen, die mich sehr gut und sehr eng kennen, fragen sich jetzt wahrscheinlich, wirklich, damit hast du ein Problem, uns deine Probleme zu erzählen? Ist uns wirklich noch nie aufgefallen. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen mit dabei, wenn ich das Gefühl habe, dass ich anderen Sorgen bereite. Und deswegen war das so eine Erlösung, einfach dieser Person das zu erzählen. Ich wusste, die nimmt es auch nicht mit nach Hause oder so.
Ja.
Ich fand das irgendwie eine gute Sache. Ich muss aber auch sagen, was auch wieder ein Privileg ist, dessen wir uns bewusst sein sollten, dass wir beide für relativ harmlose Sachen ja auch in der Therapie waren. Also nicht jede Person empfindet eine Therapie als super angenehm. Soll auch nicht jede Therapie sein. Manchmal müssen da ja Sachen aufgemacht werden, die echt wehtun. Ich habe auch ein paar Mal da echt geheult und brauchte danach so ein paar Stunden, mich wieder zu fangen. Also es kann auch echt hart sein, aber es ist trotzdem irgendwie, das ist so ein Ort, wo es nur darum geht, dass es dir besser geht danach. Ja. Und niemand anderen im Raum. Und das ist irgendwie, ich fand es gut.
Ja.
Während ich das sage, fallen mir so die ganze Zeit tausend Sachen ein, die man wahrscheinlich auch mal mit dazu sagen müsste. Und dass wir da jetzt auch nur über einen wirklich kleinen Teil, und Therapie kann auch viel komplexer sein. Und ich tue jetzt so, als wäre das irgendwie ein Nachmittag im Spa und so. Aber das ist es natürlich, manchmal ist es wirklich auch lebenswichtig und kann auch ganz düster erstmal sein, wenn es so um Trauertherapie geht und so. Aber das ist jetzt zumindest meine Erfahrung.
Es ist ja auch, wenn es düster und hart ist und so, ist es ja trotzdem, es geht ja jetzt vor allem um eine Entstigmatisierung und es geht auch um eine Normalisierung von Psychotherapie. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige, dass mir macht ja auch nicht jeder Besuch beim Arzt Spaß oder ist witzig oder geht schnell vorbei oder so. Manchmal müssen einfach mehr gemacht werden. Manchmal müssen auch kompliziertere Sachen gemacht werden. Aber am Ende helfen sie und am Ende sind sie dazu da zu helfen und am Ende sind sie dazu da, irgendwie mein Leben wieder ein bisschen besser zu machen. Und genauso ist auch Psychotherapie. Da unterscheidet sie sich von anderen medizinischen Therapien gar nicht. Also, weil es geht darum, dir zu helfen, es geht darum, irgendwie deinen Körper, deine Seele, dein Geist, das gehört alles zusammen, irgendwie wieder irgendwie auf Spur zu bringen und wieder irgendwie dazu zu bringen, dass du mit denen irgendwie Sachen erleben kannst und machen kannst, die auch unbeschwert sind. Und,
ja.
Und dafür ist auch eine Psychotherapie da. Und das kann eine Psychotherapie im besten Fall sehr gut. Und deswegen, wie gesagt, ist es völlig albern und lächerlich, wie das deutsche Gesundheitssystem darauf reagiert und damit umgeht, aber das wissen wir alle, das ist jetzt eine Binse, dass das ein Skandal ist, wie das ignoriert wird. Aber ich kann eigentlich fast jedem und jeder empfehlen, das mal auszuprobieren. Also auch wenn ihr irgendwie nicht das Gefühl habt, dass ihr jetzt ein großes Leid habt oder so, das hilft euch auf jeden Fall weiter. Da ist auf jeden Fall was drin, was einem hilft. Wenn ihr das große Leid habt sowieso, dann ist das eine der besten Hilfen, die es gibt. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was noch viel weiter verbreitet und viel mehr normalisiert werden muss.
Was glaubst du, wie würde so eine Gesellschaft aussehen, wenn so ein halbes Jahr Therapie so dazugehören würde wie Impfen?
Ja, dann gäbe es wahrscheinlich auch Therapiegegner.
Ja, stimmt, die dann auf die Straße gehen würden.
Untherapiert schreiben sie sich dann auf die Brust und dann irgendwie so.
Ich frage mich nur gerade, was das so machen würde, wenn man quasi, das heißt ja nicht, dass alle seine Probleme austherapiert werden, sondern wenn man zumindest so eine Art Grundkurs Selbstreflexion.
Ich glaube schon, dass man ein erhebliches Maß an Aggression dadurch reduzieren könnte, dass es so viele Leute wie möglich machen. Ich glaube, dass Reflexion immer hilft, das eigene Verhalten zu überdenken und
aus Mustern auszubrechen
und nicht alles weiter zu perpetuieren, was man irgendwie von Kind an irgendwie abbekommen oder mitbekommen hat oder so. Und ich glaube wirklich, es ist und ich halte es für keinen naiven Gedanken, ich glaube, dass eine breite Therapie, eine breite psychotherapeutische, wenn alle Leute, sagen wir mal, 10 Stunden nehmen müssten, Psychotherapie, Ich glaube wirklich, dass das dafür sorgen würde, dass die Gesellschaft friedlicher würde.
Und wenn es schon allein nur deswegen ist, dass es bestimmt wahnsinnig viele Menschen gibt, die so eine Art, die ein Leben haben, wo sie niemand mal fragt, ernsthaft, wie geht's dir? Ja. Was beschäftigt dich gerade?
Ja.
Und ich glaube, das mal zu haben, ist halt schon total wichtig.
Ja, glaube ich auch.
Weil ich glaube es wirklich. Manchmal lerne ich so Menschen kennen oder habe mit Menschen zu tun, wo ich so das Gefühl habe, ist natürlich dann auch Küchentischpsychologie, wo ich so das Gefühl habe, wann hat dich eigentlich das letzte Mal jemand gefragt, wie es dir geht?
Ja. Und fragst du dir dann, wie es ihnen geht?
Ja, also ich meine jetzt so Leute, die ich in der Straßenbahn sehe oder so. Ja. Nein, aber weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, absolut.
Es gibt so Leute, die haben dann vielleicht so ein stressiges Leben oder.
Ich finde es aber sowieso schwierig.
Alleinerziehend, die Kinder fragen nie.
Ich finde es aber sowieso schwierig, also auch, dass ich muss überhaupt nicht den Fremden in der Straßenbahn sehen. Ich finde auch im Freundeskreis, in der Familie Menschen, wo ich denke, so, es wäre so geil, wenn du mal eine Therapie machen würdest. Aber ich sag's nicht.
Ja, aber auch nicht, weil die Person, weil du das Gefühl hast, die hat ein Problem, sondern weil du wüsstest, der würde es einfach besser gehen.
Ja, absolut. Aber man sagt das eben nicht oder man deutet es dann mal so an, dann wird es aber nicht so ernst genommen.
Ja,
weil das
natürlich echt immer noch so krass, also da gibt es, ich bin doch nicht verrückt, ist dann so der Satz, ne?
Na
dass
ja,
man
genau.
den Leuten dann unterstellt, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben.
Na.
Ihr könnt mir das gerne an, ich habe mein Leben nicht im Griff. Doch, ich habe mein Leben eigentlich ganz gut im Griff. Aber unter anderem auch, weil ich in der Therapie war. Direkt zum Anfang meiner Selbstständigkeit, das war eine der aus Versehen schlauesten Sachen, die ich hier gemacht habe.
Deswegen, liebe TherapiegängerInnen, we salute you. Und
ja.
Alle, die es noch werden wollen, we encourage you.
Ja. Und
we
wenn ihr es heimlich machen müsst, wegen eurem Job oder so,
ja.
Dann versucht es selbst zu zahlen und lasst euch Coaching draufschreiben.
Na.
Das machen eigentlich alle. Weil es gibt Jobs, wo das wirklich, wo du dir damit ein Kündigungsurteil unterschreibst, weil das überhaupt nicht gibt's halt. Also,
na.
Ne?
Na.
Muss man auch leider traurigerweise sehr vorsichtig sein. SchauspielerInnen zum Beispiel kriegen
aber
manchmal Jobs nicht, wenn sie schon mal eine Therapie hatten, weil dann die Versicherung sie nicht versichern will für die Zeit des Drehs oder so ein Scheiß.
Aber TherapeutInnen kennen diesen Trick. Und,
das stimmt.
Und sind da jederzeit für zu haben.
Ja, deswegen nur, aber trotzdem.
Na.
Okay, Leute. Freunde, Therapiefreunde,
Römer, Menschen.
Es war wieder sehr schön mit dir, Nilsi. War vielleicht heute ein bisschen schwerer.
Ja, aber das ist auch mal völlig in Ordnung, finde ich.
Und dafür ist es ja in euren guten Händen von euch SupporterInnen.
Deswegen, falls euch das gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schreibt es gerne dazu, wenn ihr irgendwas anders wollt, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Wir sind hier eine große Therapiegruppe, ihr könnt alles rauslassen, schreibt alles irgendwie, schreibt uns eine Mail, schreibt es bei Patreon in die Kommentare, wir sind für alles zu haben, für alles da und
Und keine Angst, es wird natürlich auch wieder jetzt eine Lindy-Folge geben.
Ja, das ist ja auch was Therapeutisches für dich.
Nee.
Doch, das ist Schocktherapie für dich.
Das ist eine Antitherapie.
Das ist eine Schocktherapie.
Das ist, wenn jemand mit mir redet und mir geht es immer schlechter und ich verliere immer mehr das Gefühl für mich selbst.
Ja, aber irgendwann wird
es. Wer bin ich?
Irgendwann stülpt sich das so um.
Ja.
Und dann bist du Lindenstraße-Fan und der geht so gut wie noch nie.
Du hast mir was vorgelesen, das können wir bei der nächsten Lindy mal vorlesen, was einer unter den letzten. Da habe ich schon wieder richtig. Da
über
wirklich,
Anna.
Oh, hör auf.
Über Anna Ziegler.
Da okay, Leute.
Leute.
Bevor das jetzt losgeht.
Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal
und
wir danken euch sehr für eure Unterstützung.
Wir haben euch sehr lieb.
Wir haben euch wahnsinnig lieb. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.